Sie hören den Kurier.
Wenn es um Podcasts geht, kennt sich niemand so gut aus wie du? Dann vote beim k.at Podcast Award für deine persönliche Hitlist. Ab sofort auf k.at.
Die Corona-Zahlen steigen seit Beginn der Woche stark an. Von Donnerstag auf Freitag sind wieder 3582 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Mehr als 1000 Menschen liegen bereits in Spitälern, davon 224 auf Intensivstationen. Doch warum steigen die Zahlen gerade jetzt? Liegt das am Herbstwetter? Sind wir unvorsichtig geworden? Oder ist es schon die neue Delta-Untervariante, die Neuinfektionen in die Höhe treibt? Vor allem aber, wie wird es weitergehen? Kommt jetzt ein neuerlicher Lockdown mit geschlossenen Theatern, Kinos und Restaurants? Fragen, die uns Simulationsforscher Niki Popper beantworten wird. Er ist Mitglied des Prognosekonsortiums und berät die Regierung, bevor diese ihre Maßnahmen beschließt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Nachdem wir lange Zeit eher stabile Zahlen hatten, wird es jetzt wieder ernst. Noch vor 2 Wochen hat der Virologe Herwig Kollerich hier im Daily Podcast gemeint, dass wir achtsam sein müssen, da sich die Lage schnell ändern kann. Er sollte Recht behalten. In einigen Bezirken liegt die 7-Tages-Inzidenz bereits über 300. Die steigenden Zahlen haben auch Auswirkungen auf die Ampelfärbung für die Bundesländer. Nach Salzburg werden nur noch Niederösterreich und Oberösterreich auf der Corona-Ampel auf Rot gestellt. In mehreren Gemeinden gibt es Ausreisekontrollen. Die Regierung wird sich daher heute Abend zu einem Krisengipfel mit den Landeshauptleuten zusammensetzen. Weitere Verschärfungen stehen im Raum. Denn Experten gehen davon aus, dass sich die steigenden Infektionszahlen bald auf den Intensivstationen bemerkbar machen werden. Ab 300 belegten Intensivbetten gilt ja in der Nachtgastro nur noch 2G und die sogenannten Wohnzimmertests reichen dann nicht mehr aus. Mit Sorge blicken unsere Virologen aber auch wieder einmal nach Großbritannien. Dort wurde eine neue Untervariante von Delta, die sogenannte Delta-Plus-Variante, gefunden. Knapp 50.000 neue Fälle pro Tag werden auf den britischen Inseln vermeldet. Ob die aktuell stark steigenden Zahlen im Land nur auf Delta-Plus zurückzuführen sind, ist noch nicht ganz geklärt. Allerdings könnte Delta-Plus laut epidemiologischen Daten aus Großbritannien 10-15% ansteckender sein als die alte Delta-Variante und damit der bereits ansteckendste Coronavirus-Stamm. Auch in Österreich wurden bereits erste Infektionen mit Delta-Plus nachgewiesen. Schon länger wird befürchtet, dass sich mit dem Anhalten der Pandemie Mutationen formieren könnten, gegen die die aktuellen Impfungen nicht mehr wirken. Dass das mit Delta Plus bevorsteht, glauben Experten aber nicht. Dennoch müsse man die Mutation im Auge behalten. Kann die neue Variante also auch bei uns die Zahlen weiter in die Höhe treiben? Dazu begrüße ich jetzt den Simulationsforscher Niki Popper. Herr Popper, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Popper, noch letzte Woche hat der Virologe Herwig Kollerich davor gewarnt, dass wir achtsam sein müssen. Aber befinden wir uns jetzt wirklich schon in einer neuerlichen Welle?
Ja, ich mag den Begriff Welle nicht so gern, weil er tut so, wie wenn die Epidemie noch immer genau die gleichen Dynamiken hat wie ganz zu Beginn. Wir haben jetzt sehr viel kompliziertere dynamische Effekte und das sieht man auch in dieser Kurve, die eben keine Kurve ist, sondern ein Anstieg mit verschiedenen Plateaustufen, wo wir dann wiederum ein bisschen weniger Anstieg haben und dann wieder stärkere Anstiege. Aber ja, wir sind in einer Dynamik, die nach oben geht.
Das ist also so treppchenweise geht's nach oben, aber wie stark kann das noch weiter nach oben gehen? Gibt's irgendwo einen Plafond, wo wir dann anstehen, oder kann das auch noch weiter in die Höhe gehen?
Ja, da kann ich eine ganz einfache Antwort geben, die Sie aber sehr unbefriedigt zurücklassen wird. Es ist ganz eindeutig, wie lang das geht. Das geht so lang, bis wir eine Sättigung erreicht haben, also bis der Virus keine oder sehr wenige Menschen mehr findet, die er anstecken kann. Aber wo dieser Wert ist, wissen wir nicht ganz genau. Was wir wissen, ist, dass wir definitiv noch nicht dort sind und deshalb ist der Anstieg auch noch weiter nach oben.
Mhm. Welche Bevölkerungsgruppen sind denn jetzt derzeit am stärksten betroffen? Vielleicht nach dem Alter und auch, keine Ahnung, nach dem Bildungsgrad gefragt.
Ja, das können Sie sich ganz, ganz einfach auch in den offiziellen Dashboards anschauen. Ich habe da gerade wieder einen Blick reingeworfen. Es sind die Bevölkerungsgruppen, die nicht geimpft sind. Und das sehen Sie an zwei Kurven. Das eine sind die Positivtestungen bei den jüngeren Kindern. Die sind schlicht und einfach jetzt auch hoch, weil die Schule ist offen, erfreulicherweise. Aber dort sind natürlich kaum bis keine Kinder geimpft in der jüngeren Altersgruppe. Mhm. Dort ist die Inzidenz gerade hoch, korrekterweise müsste man sagen, die positiv Getesteten. Und bei den nicht, beziehungsweise nicht vollständig Geimpften, unabhängig vom Alter, ist sie auch hoch. Das heißt, die Pandemie ist für niemanden zu Ende. Das sehen wir leider jeden Tag, wenn wir auf die Straße gehen oder Fernsehen hören oder Nachrichten lesen. Aber sie betrifft in der Schwere genau die Menschen, die eben nicht impfen können oder sich eben nicht fürs Impfen entschieden haben.
Wie wird sich denn das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch auf die Spitäler auswirken? Denn schon jetzt hören wir, dass Standardoperationen wieder verschoben werden müssen. Wird es da eine Verschärfung geben? Werden wir diese berühmte 300er-Marke bald einmal knacken? Also 300 Menschen, die auf den Intensivstationen liegen?
Ja, also auch hier werden die Zahlen steigen. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man eben aufhört, zwischen diesen Phasen, das ist eh alles super und jetzt ist alles wieder ganz furchtbar, sozusagen hin und her zu schwenken. Es hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Es ist jetzt eben dieser Wegfall der Saisonalität, der positiven Saisonalität eingetreten, wie erwartet. Und ich glaube, man muss jetzt vernünftig und strukturiert drauf schauen. Es gibt eben Dinge, die wir tun können, damit wir diese Entwicklung eindämmen. Und da gibt es zwei Dinge, die kann man sehr gut voneinander trennen. Das Nachhaltige ist das Impfen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen zu motivieren und den Vorteil der Impfung zu sehen, dann wird es noch weiter nach oben gehen. Und das Zweite ist, kurzfristig kann man natürlich immer Hygienemaßnahmen setzen, kann man Masken tragen, kann man versuchen, Kontakte zu reduzieren. Aber das muss man auch immer wieder klar sagen, das verschiebt eigentlich die Lösung nur.
Mhm. Zum Impfen wollte ich später noch kommen. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auch auf die Nachbarstaaten, die europäischen, kommen. Nämlich da gibt es einige, die sehr hohe Zahlen haben, natürlich auch einige, die eher niedrige Zahlen haben, auch niedriger als Österreich. Aber zum Beispiel Serbien, Slowenien oder auch Rumänien haben 7-Tages-Inzidenzen weit über 600 zum Teil. Es gibt ja doch immer wieder Austausch, zum Beispiel durch die Arbeitskräfte. Wird sich das auf Österreich auch auswirken oder etwa nicht?
Ja, das ist, natürlich sehen wir diese Effekte immer wieder, wenn wir hohe Zahlen haben in benachbarten Ländern, aber das ist jetzt auch natürlich in Regionen so. Man muss aber sehen, es ist hier, was das betrifft, eben eine fundamental unterschiedliche Position als noch vor einem Jahr. Wenn Sie sich überlegen, wenn wir vor einem Jahr eine Region hatten mit hohen positiv getesteten Zahlen, mit sozusagen potenziell hoher Inzidenz, und wir haben da keine Maßnahmen gesetzt, dass Menschen hin und her fahren, dann war es einfach ganz klar, dass sich da die Epidemie sofort hinüber ausbreitet. Jetzt haben wir die Situation, wo wir einfach ein schlichtes Mittel haben, wo uns das dann ganz egal ist, nämlich wenn in der Region, die benachbart ist, die Impfzahlen hoch genug sind, dann macht das überhaupt nichts, dass wir dort eine höhere Inzidenz haben.
Mhm. Sie haben vorher die Impfungen angesprochen. Welche Bevölkerungsgruppen sollten denn jetzt vorrangig geimpft werden? Die Jungen, weil sie vielleicht zum Geschehen sehr viel beitragen, weil sie sich halt viel treffen in den Schulen, oder auch wirklich die Älteren, die noch immer sehr gefährdet sind und wo es ja auch noch immer welche gibt, die nicht geimpft sind?
Das kann ich Ihnen auch ganz einfach beantworten. Jeder, der möchte und sich traut, ist ein Gewinn. Mhm. Wir sind schon lange über das hinaus, dass wir uns wünschen würden, welche Gruppe sich jetzt mehr impft. Das ist jeder, der für sich hinreichend sich informiert hat und gesehen hat, ja, das ist etwas, was ich für mich mache, was ich für meine Umgebung mache, was ich für die gesamte Bevölkerung mache. Da ist es eine super Idee, wenn man sich impft. Und ja, es ist eine Herausforderung für viele Menschen, aber es ist eine sinnvolle und wichtige Herausforderung. Und ich freue mich über jeden, der sich das traut. Wie gesagt, die Evidenz spricht dafür. Nur Evidenz nutzt uns nichts, wenn es die Menschen nicht glauben. Also jeder, der sich impft, ist ein Schritt in die richtige Richtung und trägt, und das ist ja immer unsere Sichtweise, in der Dynamik auf Populationsebene, auf regionaler Ebene und auf nationaler Ebene dazu bei, dass wir möglichst schnell aus dem Schlamassel rauskommen.
Mhm. Der Gesundheitsminister Mückstein setzt sehr viel Hoffnungen auch in die neue Verordnung zu 3G am Arbeitsplatz. Mhm. Haben Sie da Berechnungen dazu, wie stark sich das auswirken wird?
Das ist sehr schwierig, weil die Arbeitsplätze ja sehr, sehr inhomogen sind. Ja, also die Struktur, wir haben im Modell sehr viele unterschiedliche Betriebsstättengrößen, auch verschiedene Bereiche abgebildet. Ich kann es aber so beantworten. Wir haben es uns für die Schulen sehr genau angeschaut. Und in den Schulen haben wir ja ein gutes Screening-Programm aufgesetzt und wir haben das schon Dezember 2020 modelliert und gesehen, wie effektiv das ist. Und das hat sich ja jetzt auch in der Realität gezeigt. Ähnliches ist von eben einem Screening-Programm an Arbeitsplätzen zu erwarten, wenn man es denn gut umsetzt. Aber, und das sind zwei wichtige Punkte, wie ich schon vorher gesagt habe, Screening verzögert nur den Effekt. Das heißt, es hilft uns schlicht dabei, die Kurve abzuflachen, wenn man Menschen dann, wenn sie positiv sind, isoliert. Es löst das Problem nicht dauerhaft. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Frage ist, wie schnell das jetzt wirklich umgesetzt wird, ob man da also jetzt wirklich zu den angekündigten Terminen im November auch wirklich das schon operativ am Laufen haben wird.
Jetzt startet auch mit dem Wochenende die Wintersaison offiziell mit dem Weltcuprennen auch in Sölden. Das ist immer so etwas wie ein erster Auftakt. Wie wird denn die Wintersaison speziell im Tourismus und im Skitourismus denn ablaufen? Können Sie da etwas dazu sagen?
Ja, schauen Sie, da kann ich auch eine einfache Position einnehmen. Ich mag gar nicht spekulieren, was jetzt sozusagen aktuell passiert. Und ich mag schon überhaupt nicht spekulieren, dass eben Dinge wieder zugesperrt werden. Ich halte das für einen nicht gangbaren Weg, der unsere Gesellschaft wirklich an den Rand der Zerreißprobe bringt. Nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch psychisch und sozial. Man kann und wird die Wintersaison gut umsetzen können, wenn man es schafft, dass eben die Menschen idealerweise geimpft sind, dort, wo sie nicht geimpft sind, sehr gut getestet sind und es gute Hygienekonzepte gibt, dann kann man die Situation, glaube ich, sehr gut managen. Es liegt aber hier immer weniger an den theoretischen Konzepten, sondern mehr an der Umsetzung, was wir im letzten Jahr, im letzten Winter auch an vielen Stellen gesehen haben.
Das heißt, können Sie ausschließen, dass wir auch heuer ohne Lockdown dann durch den Winter kommen können?
Ich bin kein politischer Seher. Ich kann nur sagen, es ist in meinen Augen völlig undenkbar und den Menschen eigentlich nicht zumutbar, wenn es andere Lösungen gibt und die liegen am Tisch. Und solange das so ist, weigere ich mich sozusagen zu akzeptieren, dass wir hier einen Weg gehen müssen, der nicht notwendig ist und verheerend für viele, viele Bereiche in unserem Leben.
Herr Popper, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und wir werfen jetzt noch einen Blick nach Australien, wo nach 262 Tagen der längste Lockdown der Welt endet. Weil mittlerweile 70% der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, können die Menschen im Bundesstaat Victoria sich wieder frei bewegen. Zum Vergleich, in Österreich sind jetzt 62% der Menschen vollständig geimpft. Wir haben also noch etwas aufzuholen. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Für das Wochenende haben wir für euch ein Interview mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vorbereitet. Sie erzählt darin, wie knapp es wirklich war, dass sich eine Koalition alle gegen die ÖVP gebildet hat und wann sie mit Neuwahlen rechnet. Hört also rein. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Das war's für heute. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.